Ja, ich begrüße ganz herzlich Dr. Dorothee Kress in Berlin. Herzlich willkommen, Dorothee.
Herzlich willkommen auch dir. Ich freue mich sehr über diese Einladung und freue mich vor allen Dingen auf ein interessantes Gespräch.
Okay, also ich stelle dich mal kurz vor. Dorothee Kress ist Fachärztin für psychosomatische Medizin, Analytikerin und Chefärztin in einer großen psychosomatischen Klinik. Also
War
das war es.
mittlerweile brentet.
Okay, mittlerweile berentet. Und in unserem Vorgespräch hast du gesagt, ich dürfte auch erwähnen, dass du bei mir im Lehrgang spirituelles Coaching gewesen bist. Insofern kennen wir uns sehr gut. Okay. Ja, unser heutiges Thema ist Scheitern. Oder die Kraft des Scheiterns oder wie auch immer man das nennen will. Und du hast gerade eben vor 5 Minuten was Interessantes gesagt. Wiederhol das doch nochmal.
Mein erster Versuch, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, war eher ein bisschen sperriger. Keiner wollte so richtig an das Thema ran in unserem existenziellen Dialog, Team. Und dann habe ich das so genommen, na ja, könnte ja ganz interessant sein. War damals schon verblüfft über die Perspektiven, die sich auftaten, aber heute noch mal in der Vorbereitung auf unser Gespräch bin ich wirklich sehr erstaunt, wie mit jeder Beschäftigung es ein Stück mehr Tiefe und mehr Verstehen, vor allen Dingen in die Notwendigkeit des Scheiterns gibt für unsere Entwicklung, für alles, was uns wirklich Mensch sein lässt. Weil wir Menschen können scheitern, weil wir Menschen sind, weil wir frei sind, uns zu irren, uns zu korrigieren. Das kann ein Tier nicht, was zum Beispiel nur instinktiv handelt. Und das kann auch ein Mensch nicht, der bereit ist, sich in dieses Spannungsfeld zu begeben,
Der
des
nicht bereit ist. Der
genau,
nicht bereit. Ja, der nicht bereit ist, sich in das Spannungsfeld zu begeben.
der versucht es zu vermeiden,
Ja.
aber andererseits die Falle klappt zu, auch wenn wir versuchen, gar nichts mehr zu machen, was uns mit Scheitern in Verbindung bringen
Ja.
kann, werden wir vermutlich im Menschsein scheitern.
Ja, ich meine, es ist ja dieses berühmte Bild von den drei Affen, die Augen zu, die Ohren zu und den Mund zu, wenn wir uns dem nicht stellen wollen. Und wir sind am Ende dieses dramatischen Jahres 2024 und das Scheitern schallt uns ja nun wirklich aus allen Ecken entgegen. Du bist damit vor allen Dingen beschäftigt in den Beziehungen zu einzelnen Menschen. Vielleicht magst du mal da aus der Fülle deiner Erfahrung uns etwas mitgeben.
Ich muss vielleicht noch vorher sagen, dass ich überhaupt keine Verfechterin bin dieser positivistischen Scheitern-Ideologie, die so ein bisschen über das digitale Zeitalter gekommen ist, wo man sagt, schnelle Lösung, schnelles Scheitern, nächsten Schritt, weil das Wesentliche, was dabei fehlt, ist, dass Scheitern immer auch mit Schmerz verbunden ist, wenn es wirklich ein wirksamer Entwicklungsschritt sein kann, ne, beziehungsweise sein soll. Interessant fand ich, das ist mir heute nochmal aufgefallen, die Antike hat sich ganz wenig mit Scheitern beschäftigt, obwohl ja eigentlich die Wertesysteme von Platon, von Aristoteles, von Epiktet immer auch dieses Thema indirekt mit beinhaltet haben, aber tatsächlich ausgesprochen und, wie soll ich sagen, etymologisch entstanden ist das Wort erst im Mittelalter. Das hat mich sehr überrascht. Ich bin dann aber auf meiner Suche dazu gekommen, dass natürlich auch Platon und Aristoteles und auch die Stoiker eine Menge indirekt zum Scheitern gesagt haben. Ich komme nachher nochmal zur politischen Dimension, die dich ja
Ja.
immer sehr interessiert. Jetzt würde ich erstmal gerne das nochmal klar machen, dass Scheitern ja im Spannungsfeld zwischen Werden und Sein ist. Ne?
Oh, das ist jetzt spannend. Das ist jetzt spannend. Also ich würde sagen, das musst du ein bisschen erklären. Was heißt jetzt werden und was heißt sein?
Wenn ich mich auf Entwicklung einlasse, nicht im Sein gefangen bin, dann gehe ich immer das Risiko von Scheitern ein, weil ich die Lösung nicht vorhersehen kann. Ich
Ja.
kann auch den die Wirkung auf meine Person, auf das, was ich tun will, nicht vorhersehe. Ne? Weil entwickeln tun wir uns eigentlich im Grenzbereich, wo wir nicht sicher sind. Ne? Da das Kind entwickelt seine Lauffähigkeit, weil es merkt, ich muss meine Muskeln hart machen, damit ich stehen kann.
Genau,
Und am
ja.
Anfang schafft es das nicht. Und es lernt mit Versuch und Irrtum letztlich irgendwann die bestmögliche Ausgangsposition zu bekommen.
Also das heißt, also wenn du das an dem Kind demonstriert, es geht gar nicht ohne, dass man scheitert, dass man laufen lernt.
Wenn wir uns entwickeln wollen, geht es
Ja.
nicht ohne,
Ja.
dieses Risiko einzugehen und es auch geschehen zu lassen.
Ja.
Edison hat mal was ganz Tolles gesagt zur Glühlampe. Er hat gesagt, ich bin nicht mit 1000 Versuchen gescheitert. Ich habe 1000 Versuche gebraucht, um beim 1001. zu wissen, so geht es.
Super. Das
Ne?
erinnert mich
Finde ich
jetzt
ein
an
sehr, weil
mich.
es ist so
Ja,
konkret und so
ja,
praktisch. Ne?
ja. Das erinnert mich gerade an ein anderes Beispiel, das mir immer als Buchschreiberin sehr eindrücklich war. Michael Ende soll über 30 Mal versucht haben, seinen Weltbestseller, ich glaube Momo oder die unendliche Geschichte, überhaupt dafür einen Verleger zu finden. Und dann hat er es gefunden. Das heißt, es braucht aber auch so etwas wie Ausdauer.
Unbedingt.
Ja.
Ne? Rowling, das Gleiche. Ganz viele Sportler erzählen solche Geschichten, dass sie versucht haben, gefallen sind, versucht haben, gefallen sind. Was ich dabei allerdings total wichtig finde, ich versuche das mal in Worte zu fassen, Scheitern wird oft rückwärts glorifiziert. Ne? Aber eigentlich deswegen, weil man an dem Punkt der Überwindung des Scheiterns ist. Ne, das heißt, diejenigen können positiv über Scheitern reden, die den Ausweg gefunden haben. Wir wissen aber nicht, wie viele im Scheitern stecken geblieben sind.
Ja, das berührt jetzt genau die Schmerzzone.
Genau.
Und ich nehme mal an, viele, viele Patienten in der Psychosomatik kommen, weil sie in der Schmerzzone hängen.
In der Psychosomatik gibt es ein paar ganz interessante Aspekte. Das Scheitern findet oft an einer Stelle statt, wo man im Spannungsfeld einmal zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist, aber noch wichtiger oft auch in dem Spannungsfeld zwischen Überidentifikation mit Introjekten, wie wir das nennen, also zum Beispiel mit elterlichen Willensbekundungen
Vorstellung, wie man zu sein
und
hat.
Vorstellungen, ne, von denen Patienten sich da nicht trennen können und sozusagen nicht zum eigenen kommen.
Ja.
Ne, und wenn wir in dem fremden sozialen Anspruch oder dem fremden biografischen Anspruch stecken bleiben, dann ist wieder das, dann werden wir nicht wir. Ne,
Wir
sondern
selbst.
bleiben wir Erfüllungsgehilfen anderer Gesetze, die nicht unsere sind. Und dann ist unter diesen Umständen ist das Scheitern tatsächlich eine Chance, zum eigenen zu kommen.
Wenn es denn der Schmerz
Wenn
durchlaufen
ich den
wird und
Schmerz mir zugestehe und wenn ich den Schmerz annehme.
ja, das heißt also, ich meine, Trauma lässt sich nur dann heilen, wenn ich den Schmerz irgendwo zu mir nehme und darüber hinausgehe in, ich nenne das ja eine posttraumatische Reifung. Ja, also Scheitern, dass ich abspalte oder dass ich nicht zu mir nehme als Teil meines Weges, das ist es, ne?
Ja, genau. Wobei Traumagesetze natürlich noch mal andere sind als Konfliktgesetze. Ne?
Ja.
Konfliktgesetze, die können wir vor uns legen und betrachten mit Hilfe. Da brauchen wir meistens einen dritten Blickwinkel. Ne? Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, die Depression als ein erzwungenes Innehalten zu sehen, damit ich noch mal in Ruhe sichten kann, was gehört zu mir und was ist eigentlich was Fremdes, dem ich hinterherjage, was ich gar nicht erfüllen kann.
Ja, das ist natürlich eine
Ja.
wunderbare Fähigkeit zu unterscheiden oder und eine solche Unterscheidung braucht das Innehalten.
Ganz genau.
Ja.
Ne? Oder was könnten wir aus der Psychosomatik noch sagen? Scheitern lässt uns zum Beispiel auch Grenzen ausloten, also konfrontiert uns vielleicht mit narzisstischen und hypertrophen
Also sich
Wünschen
selbst
anders leben.
überhöhenden, ja.
Ne?
Sich hypertroph
Und
heißt sich selbst überhöhenden, oder?
nee, hypertroph ist viel zu viel erwarten.
Ah, okay.
Das Narzisstische ist das sich selbst Überhöhendes. Ich darf, ich muss grandios bleiben. Ist natürlich eine Haltung, die Scheitern als das Schlimmste erscheinen lässt, was einem passieren lässt.
Okay, ja.
Und was letztlich Patienten lernen müssen, wir alle, ich glaube, da brauchen wir gar nicht nur Patienten zu nehmen, das Scheitern, wenn das Scheitern nicht was Punktuelles ist, indem wir versinken und unser ganzes Leben als Summe von Scheitern sehen können, sondern Scheitern ist eigentlich etwas, was durch die Historie durchgeht. Das hat eine Vergangenheit, das hat eine Gegenwart. Und wenn wir weiter gucken, dann löst es sich wieder auf, weil wir das Panterei, alles fließt. Ne?
Ja,
Das Leben
ja.
bleibt nicht stecken an der Stelle, wo
Ja.
wir
Es
scheitern.
sei denn, wir verweigern uns der Realität des Scheiterns.
Ganz genau.
Ja.
Ne? Oder unser Ego ist so beharrt darauf, dass es nicht scheitern darf. Dann ist es natürlich auch eine furchtbare Realität. Dann machen wir halten wir sozusagen die Kamera an dem schlimmstmöglichen Punkt.
Genau. Ja, wir sind sozusagen in die Einbahnstraße gefahren und kommen nicht mehr raus. Ja, nun scheitern wir ja gerade auf großem, ja, wie nennt man das? Sozusagen im Großen. Wir scheitern bei der Klimakrise. Wir haben das 1,5 Grad, haben wir schon erreicht, von dem die ganze Zeit die Rede ist, dass wir es verhindern wollen. Also jetzt 2024 ist es zum ersten Mal erreicht. Der Ukraine-Krieg, wir nehmen dieses Interview noch vor dem Sendetermin aus, weil weiß, wie weit wir im Ukraine-Krieg vorangeschritten sind, wenn dieses gesendet wird. Aber da sind ja noch düsterere Wolken am Horizont. Und die Frage ist, oder wir gucken auf die Wahlen in den USA, die Frage ist, wie steht es denn eigentlich um unsere Lernfähigkeit? Also Scheitern ist doch dann ein Tor zu neuen, wenn wir bereit sind zu lernen.
Für die kollektive Krise, ich würde mal dieses Wort für deine Beispiele, die du jetzt gesagt hast, nehmen. Sind die Gesetze gerade dabei, irgendwie anders gewichtet zu werden? Na, wir sind wenig in der Lage, eine kollektive Krise kollektiv zu beantworten. Ne, wir versuchen im Moment individuell im Grunde genommen aus einer Ohnmacht heraus Lösungswege zu suchen, die wir alle für, du hast das gerade indirekt bestätigt, für nicht wirksam halten. Historiker haben eine mutige Aussage, die sagen, ja, auch eine kollektive Krise ist ein Ende, in dem ein Anfang wohnt. Na? Wir sind, je schwerwiegender die Themen werden, umso weniger in der Lage, auf unsere alten Sicherheiten zu verzichten, ne? Weil es uns unvorstellbar ist. Wie können wir in diesen Situationen, die du jetzt als Beispiele genannt hast, überhaupt zu irgendeiner Form von Sicherheit kommen? Die ganz radikalen, ich sage mal, philosophisch die Welt betrachtenden, die sagen, auch da halten wir fest an dem, was wir gewohnt sind. Nur zum
Genau.
Beispiel habe ich neulich mal gelesen, die Krise des Abendlandes, die immer wieder auch jetzt beschworen wird, da ist nicht das Wesentliche die Tatsache des Untergangs des Abendlandes, sondern das Wesentliche ist eigentlich, dass wir in der Lage sind, auf dem Hintergrund unserer Kultur, unserer Philosophie, unserer Wertesysteme überhaupt uns als Verursacher einer Krise zu sehen und in diesem Bewusstsein Verantwortung zu übernehmen.
Ohne zu wissen, in welche Richtung der Zug jetzt gehen wird.
Ganz genau. Und
Ja?
das ist für uns natürlich unglaublich schwer.
Ja.
Ne?
Ja, nun, du hast vorhin gesagt, dass quasi das, was vergeht, auch der Anfang zu etwas Neuem ist. Und die Frage ist, was ist das Neue? Was ist das Neue, das so aufkeimt im Bewusstsein?
Ich sag mal noch mal vorher, das Erforderliche, was so unglaublich schwer ist, ist, dass rückblickend später vermutlich mit ganz anderen Maßstäben geguckt werden müsste, über die wir aber nicht verfügen.
Ja.
Wir sind in der Gegenwart gebunden, wir sind in der Zukunftsangst gebunden, wir sind in einer Vorstellung von, das ist fest und sicher gebunden, die wir höchst ungern aufgeben. Na? Aber wenn ich jetzt mal ein kleines Beispiel nehme, wir sind die Generation, die sozusagen vom Ende her guckt. Na? Du hast ja sicher auch mit Jungen zu tun. Manchmal ist es unglaublich interessant, was für einen vollkommen anderen Blickwinkel die Jungen haben. Ne? Und nicht etwa jetzt mit der Maßgabe, ihr müsst unsere verdorbenen Sachen wieder richten, sondern mit der Maßgabe, wenn überhaupt, ist in den nächsten Generationen, wird deutlich werden, welche Bewältigungsmöglichkeiten werden die entwickeln.
Und zwar entwickeln müssen,
Klar,
weil die Verhältnisse
klar.
nicht mehr so sind, wie sie waren. Ja. Das heißt,
Vielleicht noch ganz kurz,
ja.
wenn man es jetzt ein bisschen spirituell auch ausdrückt, das Scheitern und die Krise ist immer auch verbunden mit Schöpfungsmacht.
Ja, schön.
Ne? Es wird sich ein Tor öffnen, aber unsere Vorstellung, zum Beispiel, wir stabilisieren wir uns, indem wir die Vergangenheit kritisch sehen und tolle Pläne für die Zukunft machen, die wird ganz sicher nicht funktionieren. Na, du hast ein wunderbares Interview mit dieser Coacherin gemacht, die sagt, im Moment kann kein Unternehmen die Zukunft planen, weil die Bedingungen sind so nicht vorhersehbar. Um wie viel mehr gilt das für unsere Welt?
Ja, und zwar für jedes einzelne Leben.
Ja.
Ich habe vor diesem Interview mit dir habe ich ein Interview geführt mit jemand, der ein Stück Wald besitzt und wo die Bäume reihenweise umkrachen. Und das Interview heißt dann, die Natur diktiert. Die Natur diktiert. Das heißt, der Versuch sozusagen, den Wald wieder zu stabilisieren, geht nicht. Aber die Natur übernimmt in ihrer eigenkreativen Weise, was mit diesem Stück passiert, mit diesem Stück Wald. Und da entsteht Neues. Wie gehen wir denn dann mit dieser Angst um, dass die Menschen so viel meinen, dass alles dem Untergang geweiht ist, dass sie also das Geburtliche oder das Schöpferische
Ich
nicht
verstehe deine
sehen.
Frage. Weißt du, eigentlich ist unsere Angst ja noch mit dem Hochmut verbunden, wir müssen eine tolle Lösung finden. Wir haben es immer noch unheimlich schwer, in die Demut zu kommen. Die Demut jetzt nicht im unterwerfenden Sinne, sondern im Sinne, wir werden gerade gelehrt, dass wir Grenzen kriegen und dass wir unsere Allmachtsfantasien aufgeben müssen und dass wir viel, viel, viel in viel kleineren Schritten gucken müssen, was können wir eigentlich tun? Ne? Und die Angst, die ist oft die Abwehr der Ohnmacht. Ne? Es ist leichter, es hört sich komisch an, aber es ist oft leichter, Panik zu haben, als sich tatsächlich der Ohnmacht zu stellen.
Oder sich der eigenen Macht zu stellen.
Oder sich der eigenen Macht zu stellen,
Ja.
natürlich auch,
Ja.
selbstverständlich. Ne?
Also das heißt Panik als Vermeidungsstrategie. Ja.
Na, wenn man es jetzt noch mal auf die Psyche zurückzieht, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Patienten wollen in der Regel am Anfang des Prozesses das Symptom loswerden. Alles andere ist denen egal.
Ja.
Ne? Und wenn man mit ihnen andere Zugänge sucht, sind sie eher abwehrend, bis wütend, finden das inkompetent, dass man nicht eine Lösung aus dem Hut zaubert, ja.
Ja.
Und dazu passend denken unerfahrene Therapeuten oft, sie müssen jetzt das Ultimative sagen oder was ganz Tolles rauskriegen, um dem Patienten dabei zu helfen. Also meine Erfahrung mit wirklich hohem Alter mittlerweile und viel Patientenschicksalen, die durch mein Leben gegangen sind, ist, eigentlich müssen wir gucken, was hat der Mensch für Hürden, dass er den nächsten Schritt nicht geht, der ansteht. Wir können nicht jemanden wohin schieben, wo er nicht hin will. Aber wir können mit ihm gucken, warum nimmst du die Hürde nicht?
Ja, jetzt sprichst du natürlich einen ganz, ganz zentralen Punkt an, nämlich die Kraft des Willens. Und da komme ich zurück zu diesem Bild von den drei Affen. Die drei Affen wollen ja nicht. Und ich rutsche gerade nach unten und ich würde sagen, wir Menschen neigen dazu, nicht zu wollen. Also sozusagen weggucken, weghören, wegsehen als Sicherheitsstrategie, um im Bekannten zu bleiben. Und
Da sind wir ja ein bisschen in den philosophischen Regeln, dass sozusagen gesagt wird, dein Wille muss so ausgeprägt sein, dass alles, was du tust, Gesetzeskraft hat und du sozusagen jenseits von Gut und Böse bist, sozusagen, ne? In der wirklichen Wahrheit können wir nicht, weil wir sind in Widersprüche geworfen. Wir sind im Körper unterwegs, der uns permanent mit Verletzlichkeit und Ohnmacht zum Beispiel konfrontiert. Ne? Auch das ja ein wichtiger Untergrund unserer Angst und unserer Fantasien, wo wir normalerweise gewohnt sind, unsere Angst zu bewältigen mit Bewältigungsmechanismen, mit Strategien, die wir uns vorstellen. Und wir werden aber eigentlich immer wieder damit konfrontiert, besonders in herausfordernden Situationen, dass unsere Bewältigungsmacht begrenzt ist.
Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem Begriff des Willens. Also Roberta Assaggioli, mein großer Lehrer in der Psychosynthese, verstorben schon in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, der hat unterschieden zwischen unterschiedlichen Arten des Willens. Da gibt
Ja.
es einmal den starken Willen,
Ja.
also ich pack das. Dann
Ja.
gibt es den guten Willen, ich möchte es gut machen,
Ja.
was ganz schön daneben gehen kann.
Ja.
Dann gibt es den geschickten Willen, wo ich weiß, welche Mittel ich einsetze, um zu einem Ziel zu kommen. Und dann gibt es den transpersonalen Willen. Und da passiert hier etwas Spannendes, was wir in dem spirituellen Raum eben auch diskutieren, Herr, dein Wille geschehe. Oder zu akzeptieren, dass das, was wir als Scheitern erleben, unsere Weise ist, wie wir lernen in die Demut. Und jetzt Demut ist ein ganz schwieriger Begriff, aber Demut ist für mich so
Weil
der
aber uns so
Mutter
christlich überlastet ist, ne?
Gottes.
Die Demut
Ja,
meinen wir
schrecklich.
beide nicht, ne?
Ja, das meine ich nicht. Aber Demut ist für mich ein mutiger Begriff. Also ich sage Mut zu Gott. Und fehlt es uns an diesem transpersonalen Willen, also uns sozusagen bewusst zu machen, dass wir nicht die Herrschenden sind, die die Dinge unter Kontrolle haben, sondern dass wir Puppet on the String sind bis zu einem gewissen Grade. Also Puppenspieler, die an einem, die ihre Erfahrung in diesem Leben machen und das hoffentlich so gut wie möglich im schöpferischen Geist, aber nichtsdestotrotz es nicht unter Kontrolle haben.
Ich weiß jetzt nicht, ob das linguistisch in Ordnung ist, aber die Willensform, die verstehe ich natürlich. Aber ich glaube, das, worüber wir jetzt sprechen, da geht es eigentlich um das Wollen. Ne? Das kann ich nicht mehr mit dem Willen erzwingen, sondern ich muss eigentlich mein Herz, mein Sein, meine Verletzlichkeit, die muss ich verbinden mit der Suche nach Alternativen, nach einer Form, wie ich jetzt die Gegenwart am besten bewältigen kann.
Ja, ich glaube, das ist das, was
Ja.
Assatoni als transpersonalen Willen bezeichnen würde. Also das Hören auf das Herz.
Und das Transpersonale, mit dem werden wir zurzeit ganz, ganz, ganz stark konfrontiert, ne? Weil die Willensfunktion, die machen uns individuell fassungslos, dass die Menschen, jetzt gehe ich nochmal zurück auf deine Frage, entwickeln wir uns eigentlich nicht. Ne? Das macht uns fassungslos, dass wir von dieser Warte aus denken, nein, wir entwickeln uns gar nicht. Ne? Wir bauen auf und zerstören das, was wir wieder aufgebaut haben und machen das so krass, dass wir mittlerweile nicht nur die Machtgebiete zerstören der Einzelnen, sondern wir fangen an, unsere eigene Basis zu zerstören.
Ja, und unsere Innenwelt mit.
Ja.
Nicht? Wir gehen ja immer mehr in Zorn, in Rechthaberei, in Gier, in Abwehr. Also die Innenwelt wird ja auch zerstört, und
Ja.
zwar massiv.
Und ich glaube, das ist genau die Schnittstelle, wo wir was tun können, wo jeder individuell für sich beziehungsweise selbstverständlich natürlich nur mit anderen entscheiden kann. Wir versuchen, andere Blickwinkel zu kriegen.
Ja.
Wir nehmen die Gegenwart zusammen in den Blick und versuchen, eine Haltung zu finden, mit der wir wirksam werden und wirksam bleiben. Und wenn man sich jetzt die Fantasie gönnt, wobei das natürlich auch schon wieder eine Erhaltungsfantasie ist, dass es überall kleine Inseln dieser wirksam werdenden Kollektive gibt, dann wäre eine Änderung denkbar.
Ja, das ist so ein bisschen, ich habe gerade dieses Bild von dem Tunnel gehabt, nicht? Wenn wir in der Angst sind und in dem identifiziert sind mit dem Scheitern und der Unmöglichkeit und der Ohnmacht, dann befinden wir uns ja quasi in der Wahrnehmung wie in einem Tunnel. Wir wissen nicht weiter, also das Licht am Ende des Tunnels ist irgendwie gar nicht sichtbar.
Ich glaube, der Ausgang des Tunnels geht nur mit der Liebe,
Ja,
mit der
genau.
tiefen Liebe zur Kreatur, zur Schöpfung, zum Wissen, dass wir alle die Weissagenblätter eines Baumes sind.
Ja.
Ne? Wir hängen am gleichen Baum, egal ob sich jetzt ein Zweig mit dem anderen bekriegt oder nicht. Und ich finde, die Wertschätzung und die Liebe macht uns die Möglichkeit auf, uns nochmal in einer anderen Form verständigen zu können.
Ja. Ich habe ja vor nunmehr 30 Jahren mein kleines Institut genannt, Communio. Und das kann man ja übersetzen in komm in die Einheit. Communio, komm in die Einheit. Könnte es sein, dass das unsere gegenwärtige Aufgabe ist, ein Bewusstsein zu entwickeln?
Absolut.
Ja.
Absolut. Und ich glaube, der Name ist so, so, so wichtig für diesen Umbruch gewesen, der ja nicht erst seit einem Jahr läuft, seit er sich zugespitzt hat, sondern wir haben uns ja oft über den drohenden Umbruch, der uns auch immer deutlicher wurde, dass wir den nur bedingt aufhalten können, auseinandergesetzt miteinander. Ne? Und ich glaube, dieses bedingungslos konstruktive Miteinander umgehen, das ist eine der Lösungen, wie wir auch andere Wege finden können.
Ja, und auch andere Menschen mitnehmen können.
Ja,
Also in dem
absolut.
Moment, wo wir selbst in diesem Punkt, glaube ich, eine Zuversicht haben, nicht wissen, wie es weitergeht, können wir auch andere Menschen mitnehmen. Ja.
Das ist ein wunderbarer Satz, den kann ich ganz und gar unterschreiben, auch mit ganz viel Erfahrung.
Ja.
Also überall, wo man in der Lehre ist, du weißt, dass ich ja auch noch viel lehrend unterwegs bin, findet man die Bereitschaft, wenn man selber aber auch nicht, ich weiß es, also von ich weiß es ausgeht, sondern wenn man davon ausgeht, lass uns unser Wissen zusammentun.
Ja, lass uns unsere Sehnsucht nach etwas anderem gemeinschaftlich, gemeinsam leben.
Und es ist erstaunlich, was sich dann entwickelt.
Ja, liebe Dorothee, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und erlebe das selbst auch als Ermutigung, dass wir auf diesem Weg sozusagen uns selbst und andere mitnehmen.
Sehr
Mitgehen.
gerne
Ja.
für das Gespräch und dieses Ziel nehme ich in mein Herz und nehme es auch mit.
Schön, danke, liebe Dorothee.
Danke auch dir.
Ja.